welche Farbe hat Stahl eigentlich? Also, grün ist er jedenfalls schon mal nicht. Dabei soll grüner Stahl die Lösung sein, wenn es darum geht, die deutsche Stahlindustrie zukunftsfähig zu machen. NDR-Investigativjournalistin Stella Peters hat sich durch Papiere gewühlt und ist auf erhitzte Gemüter gestoßen. In der Stahlindustrie und in der Politik. Sie erzählt uns heute von viel Geld, großen Plänen und einer trotzdem sehr ungewissen Zukunft. Hallo Stella, wie schön, dass du da bist.
Hallo Elena.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuhn. Heute ist Donnerstag, der 30. Oktober.
Also Stahl ist im Endeffekt so ein Stoff, der uns ja umgibt. Der Stuhl, auf dem ich gerade sitze, der hat ein Stahlgestell. Wenn ich nachher mit dem Auto nach Hause fahre, dann ist das zu großen Teilen aus Stahl gemacht. Jeder, der Gitarre spielt, die Gitarrensaiten kommen auch aus einem Stahlwerk. Und auch wenn man so ein bisschen mehr das große Bild sich anschaut, also jede Windkraftanlage zum Beispiel ist aus Stahl gemacht. In fast jeder Brücke stecken Unmengen an Stahl, in fast jedem Haus, was gebaut wird, Unmengen an Stahl. Also es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Baustoff, der in jedem Fall gebraucht wird.
Und wie wichtig ist die Stahlindustrie, also das Herstellen von Stahl in Deutschland?
Also das ist natürlich historisch gesehen eine sehr wichtige Branche. Also auch die Europäische Union fußt auf dieser Stahlunion, die es da vorher gab.
Paris, 18. April 1951. Im Uhrensaal des französischen Außenministeriums wird der Vertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz Montanunion, von den Außenministern Frankreichs, Deutschlands, Italiens und der Benelux-Staaten unterzeichnet. Das Fundament für ein vereintes Europa ist geschaffen.
Heute hat die Stahlindustrie in Deutschland noch so rund 80.000 Menschen, die in ihr arbeiten, direkt in der Stahlindustrie. Also in Europa ist Deutschland das Stahlland, der größte Stahlhersteller. Die Stahlindustrie selber verweist dann immer gerne darauf, dass halt in stahlintensiven Branchen in Deutschland 4 Millionen Menschen arbeiten. Aber da muss man auch ein bisschen ehrlich sich machen und sagen, ja, diese ganzen stahlintensiven Branchen, die könnten ihren Stahl halt auch woanders kaufen, zum Beispiel in China, wenn jetzt in Deutschland kein Stahl produziert werden würde.
Und du hast ja jetzt sehr, sehr lange recherchiert, so einen richtigen Deep Dive gemacht. Was ist denn das Problem mit dem Stahl?
Das Problem mit dem Stahl ist, dass der einfach sehr dreckig ist. Die großen deutschen Stahlhersteller, die heute noch mit Hochöfen Stahl herstellen, produzieren im Endeffekt mehr CO2 als Stahl, nämlich 2 Tonnen CO2 auf eine Tonne Stahl. In der jetzigen Herstellungsweise, in diesem Hochofen, diesen Begriff hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, da wird halt Kohle eingesetzt für die Produktion und die ist einfach extrem dreckig. Und wenn wir die Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen wollen oder wenigstens die Erderhitzung noch etwas verlangsamen wollen und unsere Klimaziele erreichen wollen, dann muss diese Industrie sauberer werden. Denn allein die Stahlindustrie ist für 6% der deutschen Emissionen verantwortlich. Also 1/3 aller Industrieemissionen kommen allein aus der Stahlindustrie. Das zeigt einfach, was für einen großen Impact es hätte, wenn man die Stahlindustrie umstellen würde. Und der große Vorteil bei der Stahlindustrie ist, es gibt eine technologische Möglichkeit, sozusagen auf klimaneutrale Produktion umzustellen. Das ist zum Beispiel bei der Zementindustrie viel schwieriger, weil da prozessbedingt immer Emissionen anfallen. Aber bei der Stahlindustrie könnte man einfach eine andere Technologie benutzen und dann könnte der Stahl klimaneutral sein.
Deutschland will innerhalb der nächsten 20 Jahre, also bis 2045, klimaneutral werden. Und eine Lösung dabei könnte dieser klimaneutrale Stahl, den du eben gerade schon angesprochen hast, sein. Darauf wird ja auch gesetzt. Kannst du einmal erklären, was ist normaler Stahl und was ist klimaneutraler Stahl?
Also wenn es irgendwann mal diesen klimaneutralen Stahl oder wie viele auch vereinfacht einfach sagen, grünen Stahl gibt, dann kann man den jetzt optisch überhaupt nicht unterscheiden von grauem Stahl, der bisher produziert wird. Also der hat nicht bessere Eigenschaften oder sieht anders aus oder so. Das ist im Endeffekt der gleiche Stahl, aber der Prozess der Herstellung ist ein anderer. Heute wird 70% des deutschen Stahls mit Hochöfen produziert. Das sind so 65 Meter hohe Türme, in denen oben Kohle und Eisenerz reingeschüttet wird quasi. Und dann wird da ganz, ganz heiße Luft reingepustet, wie so ein überdimensionaler Föhn. Und dann schmilzt das Eisen raus aus diesem Erz und unten kommt flüssiges Roheisen raus.
Also die Grundlage, aus der dann Stahl gemacht wird.
Und bei diesem Prozess entstehen aber eben 2 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl, die am Ende produziert wird. Also extrem klimaschädlich. Und es gibt also eine Möglichkeit, wenn man neue Anlagen bauen würde, das zu verändern. Dann würde nicht mehr Kohle benutzt werden, um quasi das Eisen aus dem Erz rauszukriegen, sondern dann könnte man in der Theorie grünen Wasserstoff benutzen. Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, der hergestellt wird, indem man Wasser aufteilt in seine Elemente unter Einsatz von grünem Strom. Genau, und diese neuen Anlagen, die heißen dann Direktreduktionsanlagen. Die sehen im Endeffekt ganz ähnlich aus wie so ein Hochofen, sind auch so ein hoher Turm und oben kommt was rein und dann wird Wasserstoff zugeführt und unten kommen dann so Eisenkügelchen raus. Und die werden dann noch eingeschmolzen und dann kann man daraus auch Stahl machen.
Und wird das schon in Deutschland gemacht?
Nein, es gibt, soweit ich weiß, ehrlich gesagt auf der Welt noch keine Anlage, die komplett mit grünem Wasserstoff in so einer Direktreduktionsanlage wirklich klimaneutralen Stahl herstellt.
Aber werden solche Anlagen denn schon gebaut?
Ja, solche Anlagen werden gebaut. Die 4 großen Stahlhersteller in Deutschland, die haben alle solche Projekte aufgegleist, in denen sie eben Hochöfen ersetzen wollten durch solche Direktreduktionsanlagen. Und alle haben auch die Zusage bekommen, dass sie für diese Projekte riesige Summen an Fördergeldern kriegen. Aber mittlerweile hat der größte Konzern ArcelorMittal sein Projekt in Bremen und Eisenhüttenstadt auf Eis gelegt. Und grundsätzlich muss man wissen, solche großen Projekte, solche Umbauten von ganzen Hüttenwerken, die werden immer in mehreren Ausbaustufen geplant und dann auch gebaut. Und im ersten Schritt wird eben erstmal ein Teil des Werkes umgebaut. Da befinden sich gerade im Bau zum Beispiel schon die Anlagen in Salzgitter bei der Salzgitter AG. ThyssenKrupp fängt jetzt im Herbst auch an, die Anlagen aufzustellen. Und bei Saarstahl im Saarland wird auch schon gebaut. Und das ist total faszinierend, wenn man mal auf so einer Baustelle war, weil in der Stahlindustrie einfach alles so überdimensional riesengroß ist. Ich war in Salzgitter bei der Salzgitter AG. Auf dieser riesen Baustelle, die die da gerade haben.
Vorsicht mit dem Kopf bitte. Herzlich willkommen in der guten Stube hier.
Die bauen nämlich quasi mitten in ihrem alten Werk zwischen den 3 Hochöfen, die da produzieren, bauen die, wie Sie sagen, ihre Zukunft.
Also hier geradezu sieht man jetzt die Direktreduktionsanlage, das Herzstück, wenn man so will.
Das ist jetzt schon ein über 100 Meter hoher Turm mit so ganz vielen Rohren in Gelb und Grün. Daneben entsteht ein Elektrolichtbogenofen, mit dem dann später Stahl eingeschmolzen wird. Das sind alles einfach riesengroße Geräte, mit denen dann später Stahl gemacht wird. So, da sind hunderte Bauarbeiter jeden Tag auf dieser Baustelle. Die kommen von überall her. LKWs, Autos, die ganze Zeit ist da Betrieb.
Also wenn das ganze Werk umgebaut ist, sind wir technisch in der Lage, 95% der CO2-Emissionen einzusparen.
Ja, es ist schon beeindruckend einfach, in welcher Größenordnung das dann immer alles gleich stattfindet in der Stahlindustrie, weil es da einfach um sehr, sehr viele Tonnen Stahl geht bei solchen Anlagen, die da gebaut werden.
Also in Deutschland gibt es Baustellen, in denen, wie du gerade gesagt hast, die Zukunft gebaut wird, die Zukunft des grünen Stahls. Wo stehen wir denn da so insgesamt gerade in Deutschland, was diesen Umbau auf grünen Stahl angeht?
Also es ist ja so, dass die Stahlunternehmen sich das jetzt nicht selber ausgedacht haben, dass es cool wäre, einen kompletten Technologiewechsel zu machen, weil das einfach extrem aufwendig ist für die, sondern vor ein paar Jahrzehnten hat sich die europäische Politik darauf verständigt, dass Emissionen eingespart werden soll, dass Europa irgendwann klimaneutral werden soll. Und um das zu erreichen, haben sie auch unter Beifall der Industrie den europäischen Emissionshandel eingeführt. Das ist quasi das Instrument, was dazu führen soll, dass es sich für die Unternehmen lohnt, weniger zu emittieren, weil irgendwann CO2-Emissionen halt teurer werden. Und darum ist es dann gut, wenn man eine Technologie hat, mit der man weniger ausstößt. Das ist so das zentrale Klimaschutzinstrument der Europäischen Union. Und darauf haben sich also schon Regierungen vor 20 Jahren geeinigt und dann ist aber irgendwie lange nichts passiert. Und während der Legislaturperiode, als die Ampel an der Regierung war in Deutschland, wurde das eben auf einmal sehr forciert. Also der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ist dann durchs Land gereist und hat Milliarden verteilt an diese großen Konzerne.
Ich werde alles dafür tun, dass diese Stahlindustrie in Deutschland in allen Standorten erhalten bleibt und erhalten bleibt sie, indem sie grün wird.
Also insgesamt 7 Milliarden Euro wurden an Saarstahl, ThyssenKrupp, die Salzgitter AG und ArcelorMittal verteilt als Förderung für die Umstellung ihrer Stahlwerke.
Und dafür habe ich 1,5 Jahre lang trotz und wegen der Krise weitergearbeitet, um das hier möglich zu machen.
Und man muss sagen, die Unternehmen sind unterschiedlich weit. Also die Salzgitter AG, wo wir auch vor Ort waren, wo wir auch gedreht haben, die sind eben mit ihrer ersten Ausbaustufe jetzt schon bald fertig. Die können auch bei dieser Ausbaustufe nicht mehr zurück, aber bei den weiteren Ausbaustufen, um quasi ihr gesamtes Werk dann umzustellen auf grünen Stahl, da haben sie jetzt vor kurzem gerade mitgeteilt, dass sie über diese nächsten Ausbaustufen nicht, wie eigentlich geplant, schon nächstes Jahr entscheiden und da die Investition quasi anschieben, sondern auch die treten jetzt ein bisschen auf die Bremse und haben gesagt, über die nächsten Ausbaustufen entscheiden wir erst 2028 oder sogar erst 2029. Also auch diese Pioniere bei der Salzgitter AG, die immer vorangegangen sind, die bremsen jetzt gerade so ein bisschen. Aber sie bauen gerade die erste Ausbaustufe. ThyssenKrupp, die beginnen auch mit dem Bau, beziehungsweise haben schon begonnen. Da kommen jetzt im Herbst die großen Anlagen. Und im Saarland bei Saarstahl Dillinger, da wird auch schon gebaut. ArcelorMittal hat nie angefangen zu bauen. Die haben quasi die Pläne jetzt in der Schublade gelassen und das Fördergeld zurückgegeben, was in Aussicht stand. Das heißt, die Unternehmen sind unterschiedlich weit, aber es passiert auf jeden Fall was.
Hier ist der Wald. Wir haben ihn auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Tritt gegen den Ball.
Die Ampelregierung, vor allem die Grünen, haben den Wechsel auf grünen Stahl also vorangetrieben. Und die Unternehmen, die ziehen jetzt unterschiedlich schnell mit. Du hast die Salzgitter AG und ThyssenKrupp erwähnt. Auch im Saarland bei Saarstahl und Dillinger Hütte wird an diesem Umstieg gearbeitet. Da sollen die ersten großen Bauteile 2026 ankommen. Würdest du sagen, Deutschland ist insgesamt auf einem guten Weg, was den Wechsel auf Grünstahl angeht?
Ja, also im Endeffekt haben die Grünen einfach versucht, das zu pushen, was eigentlich politisch schon beschlossen war. Das muss man schon auch immer sagen, ne? Und der Weg ist einfach sehr holprig geworden auch zuletzt. Die Politik hat immer gesagt, lauft los, Unternehmen, so geht in diese Wasserstoffrichtung, weil das ist die Möglichkeit, emissionsneutral zu werden mit der Stahlindustrie. Lauft mal los, baut diese Anlagen, wenn ihr fertig seid, dann gibt es genug grünen Strom, dann gibt es genug Wasserstoff und dann könnt ihr klimaneutralen Stahl produzieren. Und da muss man jetzt sagen, das scheint einfach so nicht einzutreten. Also jetzt sind die ersten Anlagen in absehbarer Zukunft bald fertig. Die Salzgitter AG will 2027, glaube ich, den ersten Stahl aus diesen neuen Anlagen heraus verkaufen. Realistisch gesehen wird es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht annähernd die Mengen von grünem Wasserstoff zum Beispiel geben, die die Salzgitter AG bräuchte.
Wir brauchen etwa 150.000 Jahrestonnen an Wasserstoff, um komplett die Direktproduktionsanlage mit Wasserstoff zu versorgen.
Also wir haben auch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Salzgitter AG gedreht, Gunnar Gröbler.
Jetzt gibt es 2 Kernherausforderungen. Erstens, wie kommt der Wasserstoff zu uns? Das ist das Wasserstoffkernnetz. Und zweitens, wie beschaffen wir den Wasserstoff? Denn diesen Wasserstoffmarkt gibt es in der Form heute noch nicht.
Also es mangelt an grünem Wasserstoff. Ist das das Hauptproblem?
Das Hauptproblem ist im Endeffekt, dass es einfach sehr große Mengen von erneuerbarem Strom geben müsste. Also Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind- oder Sonnenenergie. Einerseits, um die neuen Anlagen zu betreiben, also direkt zum Beispiel diese Elektroöfen zu betreiben, mit denen das dann eingeschmolzen werden müsste in Zukunft. Und diese Direktreduktionsanlagen brauchen halt auch riesige Mengen von grünem Wasserstoff. Und auch der müsste mit grünem Strom erzeugt werden. Und es gibt einfach diese Mengen an grünem Strom im Moment nicht. Um mal so ein Beispiel zu nehmen. Also in Salzgitter gibt es im Moment noch 3 Hochöfen. Und die bauen jetzt erstmal eine Direktreduktionsanlage, um halt einen Teil dieses Werkes zu dekarbonisieren. Diese eine Anlage braucht so viel Strom im Jahr wie 5 Millionen Menschen. Und zwar müsste das grüner Strom sein. Wenn die jetzt ihr ganzes Werk dekarbonisieren wollen und noch eine zweite Anlage dahin bauen, dann bräuchten sie so viel Strom wie 10 Millionen Menschen. Also unfassbare Mengen. So, und wenn jetzt die gesamte deutsche Stahlindustrie so umstellt, wäre es ja noch das Vielfache. Also ThyssenKrupp zum Beispiel ist ein viel größerer Stahlhersteller nochmal als die Salzgitter AG. Und ein anderes Beispiel für die Dimension, die da gebraucht wird, ist zum Beispiel das Saarland und der Stahlhersteller dort, Saarstahl. Die sagen immer, wenn die ihr Werk komplett umstellen, also wenn das Transformationsprojekt durchgezogen wird, dann verdoppelt sich der Strombedarf im Saarland. Das heißt, was wir eigentlich jetzt sehen müssten gerade, wäre, dass die Nordsee gepflastert wird mit Windkraftanlagen, um zukünftig den Bedarf an erneuerbarem Strom zu decken für die Schwerindustrie in Deutschland. Und das passiert nicht. Und darum ist einfach der Stand bei der Transformation gerade, dass die irgendwie ein bisschen in der Sackgasse stecken, weil sie schon angefangen haben umzustellen, aber die Rohstoffe, die sie dann brauchen, quasi um wirklich klimaneutralen Stahl zu machen, die wird es absehbar nicht geben in der Menge.
Und ist denn dann grüner Stahl wirklich die Lösung, wenn er so gigantisch viel Strom kostet oder braucht und wenn die Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben sind? Denn die ganzen Windparks, die du gerade beschrieben hast, die es bräuchte, die stehen ja eben nicht in der Nordsee.
Na, die Frage ist ja die Lösung wofür. Also unser Klima braucht auf jeden Fall, dass die Stahlindustrie weniger Emissionen emittiert. Jetzt ist aber die Frage, ob der Plan, der gemacht wurde, sozusagen in Deutschland aufgeht. Wir haben auch mit der Stahlexpertin Nicole Vogt gesprochen, die bei der Boston Consulting Group arbeitet.
Also historisch weltweit sind die Stahlanlagen meist dort, wo ich Kohlevorkommen habe.
Und die hat das so schön plastisch erklärt, darum hat man da die Stahlwerke gebaut. Und an den gleichen Standorten werden jetzt Anlagen hingestellt, die unglaublich viel grünen Wasserstoff bräuchten. Aber die Voraussetzung dafür, super viel grünen Wasserstoff zu produzieren, gibt es halt an diesen Orten nicht. So, da sind halt andere Länder eigentlich prädestiniert dafür.
Wo ich vielleicht Wasserkraft habe, wie in Schweden, oder wo ich sehr viele Sonnenstunden kombiniert mit einem guten Windprofil habe. Und das ist zum Beispiel in Nordafrika oder im Mittleren Osten. Also Fazit, die Standorte, wo ich heute die Stahlhersteller habe, sind nicht unbedingt ideal für die Direktreduktionsanlagen.
Darum ist schon die Überlegung, ob es in Zukunft überhaupt noch so eine Eisenerzeugung in der Größenordnung geben wird, wie die, die wir im Moment in Deutschland haben.
Das klingt nach einem wirklich grundsätzlichen Problem für die Stahlindustrie. Wie gehen denn die Unternehmen mit dieser verfahrenen Situation um?
Gunnar Gröbler, der hat uns im Interview auch im Endeffekt so einen auch ein bisschen gezwungenen Optimismus im Endeffekt gezeigt.
Jetzt haben Sie ja zwei Möglichkeiten. Jetzt können Sie den Kopf in den Sand stecken. Oder Sie können versuchen, mit dem, was Sie haben, zu arbeiten. Wir haben uns dafür entschieden, den zweiten Weg zu gehen. Das ist nicht einfach, das macht auch nicht immer nur Spaß, aber es ist aus meiner Sicht der Weg nach vorne.
Die Salzgitter AG, die haben schon sehr viel Geld investiert. Die Anlagen stehen da schon 100 Meter hoch. So, also der Point of No Return ist längst überschritten bei der Salzgitter AG und die müssen da jetzt durch.
Und die anderen Stahlkonzerne?
Also es gibt einen Konzern, der jetzt ausgestiegen ist. Das ist auch im Sommer durch die Medien gegangen. Das ist ArcelorMittal.
Es ist ein Rückschlag für die Pläne zur klimafreundlichen Stahlproduktion in Deutschland. ArcelorMittal will seine Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt vorerst nicht auf grünen Wasserstoff umstellen.
Die haben auch über 1 Milliarde Euro Fördergeld zugesagt bekommen, noch von der Ampelregierung, und haben jetzt im Sommer gesagt, wir werden diese Förderung nicht in Anspruch nehmen, weil das aus der Sicht von ArcelorMittal sozusagen das Projekt einfach nicht sicher wirtschaftlich ist in der Zukunft.
Und warum? Wegen des teuren Stroms oder steckt da noch mehr dahinter?
Ich glaube, der Strom ist auf jeden Fall ein sehr großer Faktor, dass es einfach diesen vielen grünen Strom zu bezahlbaren Preisen, wie ArcelorMittal sagt, aus ihrer Sicht gerade nicht gibt. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Stahlindustrie einfach gerade, auch wenn sie nicht sich inmitten einer quasi industriellen Revolution befinden würde, einfach extrem unter Druck steht. Die Konjunktur ist schwach, es gibt einfach weniger Nachfrage nach Stahlprodukten, es wird weniger gebaut, weniger Stahlträger etc. werden gekauft. Und dann ist eben China ein sehr großer Hersteller, der die Welt gerade überschwemmt mit chinesischem Stahl, der deutlich günstiger ist als deutscher Stahl. Und das hat sich noch verstärkt, seitdem Trump diese hohen Zölle auf Stahlimporte verhängt hat, was dazu führt, dass chinesischer Stahl zum Beispiel, der eigentlich in die USA gehen würde, jetzt auch noch nach Europa kommt. Also die Stahlindustrie ist gerade extrem unter Druck. Und dazu kommt dann eben, dass aus Sicht von einem Konzern wie ArcelorMittal so ein Standortfaktor wie in Deutschland ist der Strom halt ein bisschen teurer, dazu führt, dass sie sagen, dass sich das im Moment nicht rechnet, hier für Milliarden von Euro solche Anlagen hinzustellen, die halt sehr viel Strom bräuchten.
Was für Auswirkungen hat das auf die Branche, wenn so ein Stahlkonzern wie ArcelorMittal beim grünen Stahl sagt, wir sind raus?
Also aus meiner Sicht stellt der Rückzug von ArcelorMittal diese Transformationsprojekte der anderen Stahlhersteller schon in Frage. Also das schreibt da schon so ein dickes Fragezeichen hinter die anderen Projekte. Weil man muss sich mal angucken, wer ist ArcelorMittal? Das ist nicht irgendein Unternehmen. Das ist der zweitgrößte Stahlhersteller der Welt. Und die gucken sich das halt an und wägen die Bedingungen, die sie in unterschiedlichen Ländern abwägen, offenbar gegeneinander ab und haben für sich festgestellt, dass Deutschland gerade eben nicht das beste Land ist, um viel Geld zu investieren.
Und müssen solche Konzerne, die in Deutschland Stahlwerke betreiben und eben nicht auf grünen Stahl umstellen, müssen die mit sowas wie finanziellen Strafen rechnen oder anderen Konsequenzen?
Also momentan ist das alles über diesen Marktmechanismus des Emissionshandels geregelt. Die Idee des Emissionshandels ist, dass ein Unternehmen für jede Tonne CO2, die es ausstößt, bezahlen muss. Und für den Übergang in den letzten Jahren war es sozusagen so, dass die Industrie, wie die Stahlindustrie, sehr viele dieser CO2-Zertifikate kostenlos bekommen hat, quasi geschenkt bekommen hat, damit sie nicht überlastet ist davon. Und das wird sich jetzt aber immer weiter reduzieren. Und bis 2034 werden diese kostenlosen Zertifikate komplett abgeschmolzen. Das heißt, ab 2034 spätestens muss jedes Unternehmen für jede Tonne CO2 bezahlen. Und das ist einfach der Mechanismus, quasi die finanzielle Strafe, die die dann zahlen müssen. Die müssen einfach für die Emissionen zahlen, die sie dann emittieren. Ne? Also es gibt da nicht irgendwie ein politisches Instrument oder so, wo sie dann sanktioniert werden. In dem Sinne, sondern das ist eben dieses marktwirtschaftliche Klimainstrument, der europäische Emissionshandel.
Das heißt, die Stahlkonzerne, die nicht klimaneutral Stahl produzieren, die müssen nach 2034 für ihren CO2-Ausstoß zahlen. Wie gehen die Stahlkonzerne denn damit um?
Ja, also der größte deutsche Stahlhersteller, ThyssenKrupp, hat jetzt einen Vorstoß gewagt, quasi beim Emissionshandel. Da haben wir herausgefunden, dass ThyssenKrupp einen Forderungskatalog quasi an die EU-Kommission geschickt hat mit Vorschlägen, wie man den europäischen Emissionshandel anpassen könnte oder müsste aus ihrer Sicht, um CO2-Emissionen halt nicht so schnell teurer zu machen in Zukunft, unter anderem für die Stahlhersteller.
Und wie wird das so ja, in Expertenkreisen bewertet?
Also Experten, mit denen wir gesprochen haben, sehen das kritisch. Wir haben da zum Beispiel ein Interview mit Simon Wolf von Germanwatch geführt, der sich mit Klimapolitik und Industrietransformation beschäftigt seit Jahren.
So, Kameras laufen.
Super. Und der sagt, dass diese Forderung in der Summe auf jeden Fall diese Wirkung, die der Emissionshandel eigentlich haben soll, nämlich dass Unternehmen angereizt werden, Emissionen zu sparen, dass diese Wirkung auf jeden Fall beeinträchtigt wäre. Und im Endeffekt ist das dann auch ein Angriff auf den europäischen Klimaschutz.
Und von daher wäre natürlich jetzt, wo der Emissionshandel beginnt stärker zu wirken, das Preissignal abzuschwächen, genau die falsche Entscheidung. Sondern die bessere Entscheidung wäre zu fragen, was hindert denn die Industrie daran, in dem Tempo, wie der Emissionshandel das eigentlich vorsieht, in die Transformation zu investieren? Und wie können wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Industrie das kann? Das wäre der richtige Weg.
Auch wenn man sagen muss, dass es schon eine Mammutaufgabe ist und dass es schon verständlich ist, dass ein Unternehmen wie ThyssenKrupp auch darunter ächzt unter dieser Umstellung. Das muss man ganz klar sagen.
Und habt ihr ThyssenKrupp auch mal dazu gefragt, dass sie da versuchen, bei der EU zu erwirken, dass sie weiter, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, gratis die Umwelt verpesten dürfen?
Ja, klar, haben wir. Und ThyssenKrupp hat geantwortet, dass aus ihrer Sicht einfach diese Umstellung, diese Transformation langsamer als erwartet vorangeschritten ist und dass es darum total wichtig ist, dass man auch den Kostenanstieg beim CO2-Preis verlangsamt, damit das überhaupt finanzierbar bleibt für die Unternehmen. Und wir haben auch gefragt, aber ist das nicht ein Angriff auf den Klimaschutz? Was sagen Sie dazu? Und da war die Antwort von ThyssenKrupp, dass sie sagen, nee, das sehen sie komplett anders, denn diese Mittel, die sie dann sparen würden sozusagen beim CO2-Preis, das Geld brauchen sie auch, um in die klimafreundliche Transformation zu investieren. Also sozusagen, davon würde der Klimaschutz aus ihrer Sicht sogar eher profitieren.
Was passiert mit der deutschen Stahlindustrie, wenn dieser Umbau auf grünen Stahl nicht klappt?
Ich habe mich da jetzt ein paar Jahre mit beschäftigt, mit der Transformation der Stahlindustrie. Und im Moment würde ich das so analysieren, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Transformation so ein bisschen in der Mitte stecken bleibt. Also, dass die Unternehmen, die jetzt angefangen haben zu bauen, ihre neuen Anlagen, diese ersten Anlagen auch sicherlich fertigstellen und damit auch sicherlich irgendwann grüneren Stahl produzieren werden, auch wenn er vielleicht noch nicht klimaneutral ist. Aber ob jetzt eine Salzgitter AG noch eine zweite Direktreduktionsanlage bauen wird zum Beispiel, ist aus meiner Sicht im Moment mehr als ungewiss. Ich glaube, im Endeffekt könnte es auch dazu kommen, dass einfach in Zukunft weniger Eisen und Stahl in Deutschland produziert wird, weil die Kapazitäten der deutschen Stahlindustrie sind im Moment auch bei weitem nicht ausgelastet. Und ich denke, das ist ein realistisches Szenario für die Zukunft.
Und welche Folgen hätte das, wenn die deutsche Stahlindustrie massiv zurückgehen würde?
Naja gut, erstmal natürlich werden bestimmte Arbeitsplätze betroffen. Das ist natürlich immer eine Folge davon. Und man muss sich natürlich schon auch fragen, glaube ich auch vor allem auf politischer Ebene, wie strategisch wichtig ist die Stahlindustrie für Deutschland? Also das hat die aktuelle Regierung zwar auch mehrfach schon öffentlich betont, dass es irgendwie eine strategisch wichtige Industrie ist. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Im Wahlkampf hatte Friedrich Merz noch Schlagzeilen gemacht mit der Überschrift irgendwie Merz glaubt nicht an den grünen Stahl. Da hatte er auch schon Zweifel angemeldet, ob das mit dem Wasserstoff alles so klappen würde. Davon ist jetzt ehrlich gesagt nichts mehr zu hören, seit er Bundeskanzler ist.
Deutschland braucht auch in Zukunft Stahlindustrie. Moderne Stahlindustrie, auch hin zur grünen Stahlindustrie, aber die Stahlproduktion in Deutschland zu erhalten, ist ein strategisches Interesse unseres Landes.
Das steckt natürlich viel Wahres drin, weil wir Stahl für alles brauchen. Für jede Brücke, die wir bauen wollen und für jedes Haus und jede Windkraftanlage. Und wenn man sich da dann von anderen Ländern abhängig macht, ist das aus meiner Sicht auch nicht erstrebenswert. Ne? Darum ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein Szenario, dass es irgendwann so eine kleinere Stahlindustrie gibt. Und wer weiß, eventuell engagiert sich dann die öffentliche Hand auch noch stärker, als sie es sowieso schon tut in den Unternehmen. Denn die Salzgitter AG, da ist zum Beispiel das Land Niedersachsen mit 26% einer der Großaktionäre. Das wird in der Zukunft eventuell auch noch stärker werden, dann das Engagement der Politik. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass politisch in den letzten Jahren immer sehr viel zugesagt wurde. Also wir holen euch den Wasserstoff ran, wir sorgen dafür, dass ihr günstigeren Strom kriegt, wir sorgen dafür, dass die öffentliche Hand in Zukunft grünen Stahl verwenden muss, wenn sie Bauprojekte in Auftrag gibt. Die Ampelregierung hat sowas schon versprochen, die neue Regierung hat sowas alles versprochen und es folgen einfach gerade keine konkreten Umsetzungsschritte so. Und das ist halt in dieser Situation, wo die Stahlindustrie halt wirklich zu knapsen hat, wegen der Gründe, die ich vorhin schon genannt habe, schwache Konjunktur, Importe aus China etc., ist es halt schwierig. Die haben halt wenig Luft, die haben wenig Puffer gerade, die Stahlunternehmen. Also das stellt sich schon die Frage, wie ernst es die aktuelle Regierung eigentlich meint mit ihrem Commitment zur deutschen Stahlindustrie.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Stella.
Gerne.
Stella Peters ist Investigativjournalistin beim NDR und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Stahlindustrie. Den NDR-Dokumentarfilm Herr Braun und der grüne Stahl über die Zukunft von deutschem Stahl, den Stella gemeinsam mit ihren Kolleginnen Anna Klüspies und Katharina Schiele gemacht hat, den findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr noch mehr über Deutschlands fast schon verzweifelte Suche nach grünem Wasserstoff wissen wollt, dann haben wir schon mal eine 11KM-Folge zu gemacht. Die findet ihr auch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Lukas Waschbusch. Produktion: Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp, Marie-Noel Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In 10 Minuten Wirtschaft ist der Name Programm. In nur rund 10 Minuten erfahrt ihr da alles Wichtige zu dem Wirtschaftsthema des Tages. Mehr dazu erzählt euch meine NDR-Kollegin Melanie Böff.
Hallo, ich bin Melanie Böff aus der NDR-Info Wirtschaftsredaktion. Ihr möchtet wissen, warum Donald Trump die ganze Welt mit Zöllen überziehen will, weshalb genau das eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte und was seltene Erden aus China mit all dem zu tun haben? Dann hat 10 Minuten Wirtschaft die Antworten.
Wenn man seltene Erden gewinnen möchte, dann hinterlässt das in der Regel massive, ich möchte fast sagen massivste Umweltschäden. Und deswegen sehen wir auch einzelne Staaten, in denen quasi mehr gefördert wird. China, da schaut man halt nicht so ganz genau hin.
In unserem Podcast beleuchten wir nämlich die großen und, ja, manchmal auch vermeintlich kleinen, aber dann doch wichtigen Themen aus der Welt der Wirtschaft für euch und wir ordnen sie ein. Jeden Werktag um 16 Uhr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört also gerne mal rein und bleibt informiert.